Werbung.
Diese Folge wird von BetterHelp gesponsert, einem Online-Service für psychologische Beratung. Ich habe in letzter Zeit wieder häufiger darüber nachgedacht, wie leicht man irgendwie in so einen Modus rutscht, in dem man einfach nur noch funktioniert, gerade wenn viel los ist. Dieses, ich mache das eben noch schnell und dann schiebt man sich so durch den Alltag, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, leider wird einem das meist erst klar, wenn es zu spät ist. Ich habe ja hier im Podcast schon häufiger erwähnt, dass ich selbst auch Phasen hatte, in denen es mir mental nicht gut ging. Seitdem bin ich sensibler dafür, auch mal im Alltag innezuhalten und meine Bedürfnisse und To-Dos neu zu priorisieren. Und genau deshalb finde ich den Gedanken so wichtig, sich Unterstützung nicht erst dann zu holen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern vielleicht schon vorher. Einfach um Gedanken einzuordnen, Dinge besser zu verstehen oder auch wieder bewusster auf sich selbst zu achten. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Deshalb finde ich BetterHelp so gut. Die bieten psychologische Beratung ganz flexibel online an, ganz ohne Wartezimmer. BetterHelp übernimmt das Matching mit deinem Berater oder deiner Beraterin für dich. Falls es nicht passen sollte, kannst du natürlich unkompliziert wechseln. Und für den Kontakt zu deinem Berater oder deiner Beraterin bist du nicht nur an die Sessions gebunden, du kannst ihm oder ihr auch zwischendrin Nachrichten schreiben und Gedanken festhalten. Zögere also nicht, dir Unterstützung zu holen. BetterHelp gibt es jetzt auch in Deutschland mit qualifizierten Beraterinnen und Beratern aus vielen Bereichen. BetterHelp macht es dir leicht, genau die Unterstützung zu finden, die zu dir passt. Fast 94% der Mitglieder in Deutschland werden beim ersten Versuch mit einem Berater oder einer Beraterin gematcht, die wirklich zu ihnen passt. Und du als Hörerin oder Hörer meines Podcasts erhältst 10% Rabatt auf den ersten Monat unter betterhelp.com/dieser Moment. Also probier es aus. betterhelp.com/dieser Moment.
Werbung Ende.
Denn ich habe gedacht, dass ich diese 27 Stunden jetzt gerne so halten möchte, wie ich gelernt habe, dass man eine 1er-Lehrprobe macht. Und da bin ich nach 2 Wochen gegen die Wand geknallt und über mehrere Wochen am Boden gewesen. Also meine Frau war zu der Zeit meine Krankenpflegerin, kann man sagen. Und ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und ich hatte permanent den Gedanken, wie konnte ich mich so in mir selbst täuschen? Wie konnte ich jemals glauben, dass ich ein guter Lehrer sein kann? Und was mache ich als nächstes? Also da hatte ich permanent den Gedanken, ich muss hier raus, ich muss hier raus.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Heute mal mit einem ganz anderen Moment, wie ich finde. Es geht um eine Entscheidung, einen mutigen Schritt raus aus der eigenen Komfortzone. Ich spreche mit Bob Blume. Manche kennen ihn vielleicht aus seinem Instagram-Handle Netzlehrer und das verrät eigentlich auch schon ziemlich viel über ihn. Bob ist Lehrer und übt diesen Beruf mit großer Leidenschaft aus, aber er hat einiges an Kritik über das deutsche Schulsystem und darüber, wie man Lehrer in Deutschland ausbildet. Damit geht er an die Öffentlichkeit, er diskutiert auf Social Media, in Podcasts und schreibt Bücher. Sein letztes Buch, Warum noch lernen, wurde sogar Spiegel-Bestseller. Manche feiern ihn dafür, andere finden ihn ziemlich nervig oder gehen sogar so weit, ihm Morddrohungen zu schicken. Ich will verstehen, warum Schule ein so emotionales Thema ist und warum Bob sich das antut. Hallo Bob.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass das heute klappt mit der Aufnahme. Wir haben ja schon ein bisschen länger bei Instagram hin und her geschrieben und ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe ja mal Pädagogik studiert, sogar bis zu Ende und deswegen finde ich das Thema Schule total spannend. Und habe außerdem einige Lehrer in meinem Umfeld und bekomme den Wahnsinn an den Schulen sozusagen jeden Tag mit. Wir gehen für deinen Moment 12 Jahre zurück. Es ist 2012. Du bist in deinem Referendariat und schreibst einen Text. Einen Text darüber, wie absurd die Erwartungen und die Ansprüche an euch als Referendare sind. Du hängst diesen Text an die Tür eures Seminarraums. passt aber auf, dass dich niemand dabei beobachtet. Dann schaust du so ein bisschen aus der Ferne zu, wie deine Mitreferendare darauf reagieren. Wie reagieren die denn, als sie den Text sehen von dem anonymen Textaufhänger?
Das, was passiert ist, war, dass dann einige Menschen dort gestanden haben, genickt haben und teilweise auch mit dem Kopf geschüttelt haben. Also genau jene Reaktion nachempfunden haben, die ich immer wieder auch während dieses Referendariats, während dieser anderthalb Jahre Druckbetankung vor allen Dingen im Seminar hatte.
Mhm. In dem Text, das können wir an der Stelle mal kurz verraten, geht es um deine Realität, also dein Empfinden als angehender Lehrer. Du beschreibst darin, wie paradox die Erwartungen sind, die an euch gestellt werden. Ich lese mal drei Punkte vor, die du dabei identifiziert hast. Erstens, entwickeln sie ihre eigene Persönlichkeit und zwar so, dass sie uns gefällt. Das fand ich sehr lustig, kenne ich auch von vielen anderen, die jetzt gerade im Ref waren. Zweitens, tun sie alles, was es gibt und vermeiden sie Stress. Mhm. Und drittens, entwickeln sie ihren eigenen Stil und halten sie sich an die Regeln. Also man merkt schon, du fühlst dich mit Ansprüchen konfrontiert, die gar nicht gleichzeitig zu erfüllen sind, oder?
Genau, und dieses Gefühl der Zerrissenheit ist es eben auch, was diese Zeit so unglaublich psychisch belastend für viele macht. Und psychisch belastend, damit meine ich jetzt wirklich im wahrsten Sinne, ne, dass Leute mit Burnout-Symptomen das Referendariat verlassen, dass teilweise Freundschaften oder Partnerschaften zu Bruch gegangen sind und zu Bruch gehen und dass man eben nicht das Gefühl hat, an einen Ort zu kommen, wo man sagt, ich verstehe zumindest, wer oder was ich gerade bin. Denn man muss sich das ja so vorstellen, dass zumindest beim Gymnasiallehramt es so ist, dass man mittlerweile, macht man auch das Praktikum, aber relativ wenig Praxisbezug überhaupt hatte. Es wird wahrgenommen, dass man gleichzeitig, während man etwas zum ersten Mal macht, mit der Haltung reingehen muss, ich kann das eigentlich schon. Mhm. Und während man mit der Haltung reingeht ins Klassenzimmer, ich bin hier die Lehrkraft, was einem auch gesagt wird, geht man dann ins Lehrerzimmer und ist am ganz anderen Ende der Nahrungskette, wird möglicherweise sogar belächelt. Oder wenn man Stress hat, kommt so die Haltung, da mussten wir doch alle durch. Das heißt, man lebt in so einer permanenten Zustand, der wechselt von Anspruchshaltungen, die auf einen niederprasseln und die eben oftmals dazu führen, dass Leute daran auch zerbrechen.
Das ist interessant. Ich habe gestern mit meinem Freund darüber gesprochen, der ist Grundschullehrer und ich habe gesagt, ich spreche heute mit dir. Und der hat das mit dem Ref auch so geschildert, dass er im Studium sehr theoretisch unterwegs war, wenig Praxiserfahrung hatte, wird dann ins Ref geworfen und muss da eigentlich schon alles können, obwohl es ja eigentlich noch die Lernzeit ist, wo man ja lernen soll, wie es geht. Interessant finde ich das aber auch so ein bisschen aus der Außenwahrnehmung heraus. Wenn das jetzt Leute hören, die, keine Ahnung, eine Ausbildung zum Klempner gemacht haben, die werden wahrscheinlich sagen, was stellt er sich so an? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich wurde auch die ganze Zeit vom Meister hin und her geschickt. Was würdest du Leuten sagen, die das so empfinden?
Also erstmal muss man sagen, dass es ja wirklich auch nicht allen so geht. Ne? Also wenn ich habe mal ein Reel gemacht auf Instagram, wo ich das zugespitzt habe, was einige so empfinden, nämlich dass der Fachleiter, also die Person, die hinten drin sitzt, da gibt es oft auch Externe, also die kennen einen gar nicht, sagen, ja, also das war eigentlich anderthalb Stunden wirklich toller Unterricht. Ja, also übertragen könnte man sagen, also der Tisch, der hier von dir erstellt wurde, ist super. Aber wieso ist der nicht blau? Also wieso ist der rot? Mhm. Ne, übersetzt aufs Lehramt heißt das, du hast das ganz toll gemacht, aber nach 13 Minuten hast du einen Fehler in der Aussprache gemacht. Und wer jetzt sagt, also sorry, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich war im Ausbildungspersonalrat, da habe ich mit einem gesprochen, ein charismatischer Typ, dessen Fachleiterin auch immer wieder gesagt hat, der macht das wirklich super in der Fremdsprache. Ich sage jetzt nicht in welcher, um ihn nicht noch mehr zu identifizieren. Aber der hat bei der Lehrprobe, also eben bei der prüfungsrelevanten Stunde, eben zwei Betonungsfehler gemacht. Und diese Fachleiterin war eben der Auffassung, das ist ja ihr individuelles Ding, alles andere war perfekt. Aber diese zwei Betonungsfehler, die macht man einfach nicht. Und dann hat er eine 4 gekriegt. Und das hat dazu geführt, dass der Baden-Württemberg verlassen musste, in ein anderes Land gegangen ist, weil er eben mit der Note dann, mit der Gesamtnote, einfach keinen Job gekriegt hat.
Ja, es ist ein wahnsinniges System. Wir gehen dann nochmal in die Details, aber vielleicht nochmal an der Stelle wichtig anzumerken, dass man auf diesen Fachleitern eben auch ausgeliefert ist. Ne? Also da gibt es jetzt keine zweite, dritte, vierte, fünfte Meinung. Wenn der Person deine Nase nicht passt, dann hast du schon mal ein Problem und auch das soll vorgekommen sein. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über den Moment gesprochen, der dein Leben total geprägt hat, als du da diese Zettel aufgehängt hast. Das war nämlich der Anfang von deinem Blog, in dem du über das Lehrerdasein schreibst. Und der hat dich dann über ein paar Umwege zu mehr als 170.000 Followern bei Instagram gebracht, zu mehreren Podcasts und einem Spiegel-Bestseller. Das Thema Schule scheint also sehr, sehr viele Menschen zu beschäftigen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich heute eingeladen habe. Vielleicht fangen wir mal mit deiner Schulzeit an. Wo bist du denn zur Schule gegangen?
Ich bin in Hagen zur Schule gegangen. Hagen kann man sich als eine Stadt aus dem Ruhrgebiet vorstellen, von der ich immer noch nicht verstehe, warum sie nicht in die Top 10 der hässlichsten deutschen Städte aufgenommen wurde. Und dort bin ich aber dann auf eine Waldorfschule gegangen. Ja, also keine Ecken und Kanten, das kennt man. Namen tanzen ist eigentlich Quatsch, aber ja klar, diese Eurythmie. Aber das, was man so Lernen mit Kopf, Herz und Hand nennt. Und ich war, muss man dazu sagen, aber zufriedener Endkunde. Das heißt, ich stehe der ganzen steinerschen Anthroposophie mehr als kritisch gegenüber, auch weil ich glaube, dass, wenn das Ganze zu dogmatisch gesehen wird, der Weg zu, ich sage jetzt mal wirklich antizietistischem Denken, also einem Denken, das wissenschaftliche Befunde einfach beiseite schiebt und sagt, also mein Karma sagt mir was anderes, sage ich jetzt mal ganz blöd. Aber für mich war das eine über die Maßen tolle Schulzeit. Und das sage ich deshalb, weil ich mich einfach immer gefreut habe, in die Schule zu gehen. Ich hatte nie den Gedanken, vielleicht beim Buchbinden mal kurz, tut mir leid, Frau Ringhoff an dieser Stelle, warum mache ich das eigentlich? Weil auch nie der Gedanke da war, was kriege ich dafür? Ne? Sondern es war eher so, dass ich dachte, okay, also wir sollen was schmieden. Ja? Man durfte es sich auswählen. Also ich weiß noch, ich habe so ein klingonisches Kampfschwert mal geschmiedet. Also ich fand's,
der Nerd wieder durch.
Ich fand's geil, ja. Also sozusagen alles in allem eine Schulzeit, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und das ist letzten Endes rückwirkend auch die Grundlage für viele Ansätze, die ich immer noch habe und verfechte auch.
Waldorfschulen werden tatsächlich immer beliebter bei Eltern, die mit dem staatlichen Bildungssystem nicht zufrieden sind. Diese Schulform legt Wert auf eine ganzheitliche Bildung. Deshalb spielen neben klassischen Fächern wie Mathe zum Beispiel auch Handarbeit, Theaterspielen, Gymnastik oder Gartenbau eine Rolle. Dabei gibt es mehrwöchige Blöcke, in denen sich Kinder ganz intensiv mit einer Sache befassen. Außerdem wechseln die Lehrpersonen nicht so häufig. Ziel ist, dass Kinder bis zu 8 Jahre lang eine Lehrerin oder einen Lehrer haben, damit sich ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen kann. Und was vielleicht der wichtigste Unterschied ist, an einer Waldorfschule gibt es keine Noten. Die Schülerinnen und Schüler bekommen schriftliche Bewertungen und können zum Beispiel auch nicht sitzen bleiben, was den Leistungsdruck verringern soll. Was man beim Thema Waldorfschule allerdings nicht ausklammern kann, Bob hat es schon angedeutet, es gibt einen Gründer dieser Schulform, den man durchaus kritisch sehen sollte. Rudolf Steiner war ein österreichischer Theosoph und ist der Begründer der Anthroposophie. Anthroposophie ist eine Weltanschauung, die Wissenschaft, Kunst und Spiritualität verbindet. Im Kern glaubt die Anthroposophie, dass der Mensch nicht aus einem Körper besteht, sondern auch eine Seele und einen Geist hat. Und dass wir als Menschen durch Selbsterkenntnis und spirituelle Entwicklung mehr über die Welt, die von spirituellen Kräften durchdrungen ist, erfahren können und somit ein nachhaltigeres Leben führen können. Soweit, so gut. Dieses Verständnis der Welt wurde dann von Rudolf Steiner in verschiedenen Bereichen angewendet. Da gibt es zum Beispiel anthroposophische Medizin, biologisch-dynamische Landwirtschaft, vielleicht habt ihr schon mal was von Demeter gehört, oder eben Waldorfpädagogik. Das Problem an Rudolf Steiner als Begründer ist, dass er in vielen seiner Schriften regelmäßig krass rassistische und antisemitische Theorien aufgestellt und verbreitet hat. So seien Menschen mit blauen Augen und blondem Haar klüger als andere und die Existenz des Judentums ein Fehler der Weltgeschichte. Weiße Frauen sollten sich nicht mit schwarzen Männern fortpflanzen und schwarze Menschen, die laut ihm per se ein Zitat unvollkommenen Geist haben, hätten generell nichts in Europa zu suchen. Also wirklich krass.
Rudolf Steiner ist schon seit 1925 tot und trotz dieser Aussagen, die ja bekannt sind, heißen viele Waldorfschulen bis heute Rudolf-Steiner-Schule, was ja als eine Art Würdigung ihres Begründers gedeutet werden kann. Wir können gleich noch mal ein bisschen auf die Kritik an Waldorfschulen eingehen. Ich würde aber erstmal gern von dir wissen, Waldorfschule warum? Also wahrscheinlich haben deine Eltern die ja für dich ausgesucht. War das eine gezielte Entscheidung, dass sie gesagt haben, unser Kind geht auf eine Waldorfschule?
Also ehrlich gesagt, da müsste ich mit meinen Eltern nochmal Rücksprache halten. Ich glaube, sie war gezielt, aber nicht so gezielt, dass die jetzt beide Anthroposophie-ExpertInnen waren, sondern wir haben in Hagen relativ nah da dran gewohnt. Es war klar, da ist viel musisch-künstlerisch. Ne, jedes Kind, was auf die Waldorfschule geht, ist angehalten, ein Instrument zu spielen. Und selbst wenn es die Blockflöte ist, also die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, meine Eltern gehören zu der dogmatischen Sorte. Und die habe ich da wirklich auch kennengelernt. Also das, damals habe ich immer gesagt, das sind die Leute, die so über den Boden auch schweben und so ganz sanft sprechen. Ja, da kriege ich heutzutage noch Pickel. Die Kehrseite dieser Medaille ist aber, dass ich einen Lehrer hatte, den ich erstmal für einen wahnsinnig guten Lehrer halte, der auf jeden von uns eingegangen ist. Und wir waren in der ersten Klasse 42 Schülerinnen und Schüler.
Wow.
Und von diesen 42 Schülerinnen und Schülern hat jeder, weil wir ja keine Noten gekriegt haben, ein handgeschriebenes Zeugnis bekommen mit Füllfederhalter, wo Dinge drin stehen. Ich habe mich Jahre später mit meinen Freunden getroffen und wir haben uns diese Zeugnisse vorgelesen, die teilweise wirklich prophetisch waren. Oder, um jetzt mal sozusagen einen Gang runterzuschalten, von einer extrem hohen Diagnosefähigkeit zeugen. Also da stand zum Beispiel der Satz bei mir aus dem ersten Schuljahr: Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ich so in meinem Leben mache, dann ist das im Grunde genommen das, was mein Beruf ist.
Allerdings muss man eben auch sagen, dass diese Schulen nicht mehr unumstritten sind. Da geht es vor allem um ja teilweise recht esoterische Inhalte und eben auch um den Erfinder von Waldorf, also Rudolf Steiner, dem ja Rassismus und Antisemitismus vorgeworfen wird. Wie beurteilst du das aus heutiger Sicht? Ich meine natürlich als Kind, wenn man dabei ist, ist es was anderes, aber jetzt als Erwachsener, als Bildungsexperte, wenn du da heute drauf guckst, wie würdest du es beurteilen?
Also zunächst mal muss ich sagen, das ist nicht recht esoterisch, sondern das ist esoterisch. Das Menschenbild ist teilweise abgeleitet von Goethes Auffassung des Weltenklangs. Aber ich bin wirklich kein Experte, was sozusagen die Anthroposophie angeht. Was aber für mich ganz klar ist, ist, in den Schriften von Rudolf Steiner findet sich unmissverständlich Rassismus. Also hier stehen Dinge, wird von arischen Menschen gesprochen, es wird davon gesprochen, dass manche Menschen intelligenter sind als andere. Das ist ganz klar rassistisches Denken.
Ja.
Andere würden wiederum sagen, er war ein Kind seiner Zeit und sozusagen, wenn man die Waldorfschule selber kommt ja aus den 20er Jahren und versuchen das zu relativieren. Ich finde diese Diskussion in der Beurteilung wichtig, weil sie von Waldorf-Einrichtungen abverlangt, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich übernehmen kann und sollte und was nicht. Ehrlich gesagt war mir bis vor kurzem auch nicht klar, dass Maria Montessori, die ja mit ihrem Kopf, Herz und Hand und mit ihren Konzepten des autonomen Lernens, also ne, Schülerinnen und Schüler sollen sich, wie du es gerade gesagt hast, frei entfalten, die Potenziale entdecken, ja auch massiv rassistische Ansichten hatte.
Ich will noch mal kurz ein bisschen mehr auf deine Kindheit eingehen. Die war ja nicht nur unbeschwert. Du lebst mit deiner Familie im Ruhrpott und wirst da, soweit ich gelesen habe, auch schon ziemlich früh mit Rassismus konfrontiert.
Es gibt Menschen, die mich immer noch fragen, wo komme ich eigentlich her? Und manchmal fragen mich das Leute.
Was sagst du denen, wenn die dich das fragen?
Ja, aus Deutschland. Aber als ich klein war, sah ich noch deutlich asiatischer aus, sage ich mal. Was dazu geführt hat, dass ich in unterschiedlichen Zusammenhängen, zum Beispiel im Schulverein, massives Mobbing erlebt habe, dass ich ehrlich gesagt aber nie auf sozusagen diese Andersartigkeit, also ich habe das nicht miteinander verbunden, was sich komisch anhört, weil meine Mutter hat mir gesagt, selbst im Kindergarten kamen schon die Kinder und haben irgendwie gerufen, Chinese, Chinese, Butterbrot mit Käse, was auch immer das heißen soll, ja. Also so ein typischer Kinder, so eine Kinderbeleidigung irgendwie.
Ja, stimmt.
Aber ich habe sozusagen das eine nicht mit dem anderen verbunden. Ne? Wenn zum Beispiel, also sowas, was sich ja einbrennt als Kind, wir üben Elfmeterschießen und die Leute fangen an, sich vor mir einfach anzustellen. So als wäre ich einfach gar nicht da. Oder es gab ein Spiel und wir sitzen in der Umkleidekabine und jemand kommt rein und sagt, will jemand noch einen Sprudel haben und wedelt so mit dem rum und ich sage, ja, ich. Und der guckt weiter und sagt, niemand und geht wieder. Solche Dinge habe ich irgendwie nie damit verknüpft, sondern da fragst du dich als Kind natürlich eher, was ist an mir, dass das jetzt so sein soll, ja?
Du bist ja schon ausgeschlossen worden und teilweise auch körperlich angegangen worden. Hat das was mit dir gemacht? Also hat dir das wehgetan damals oder hast du das gar nicht verstanden?
Klar. Nach jedem Fußballtraining war ich in Tränen. Und meine Mutter hat das gar nicht, also hat gar nicht verstanden, warum ich da wieder hin will. Aber ich wollte mich halt nicht klein machen lassen. Und wo das herkommt, kann ich dir nicht sagen. Ich wollte nicht aufgeben. Ich bin da trotzdem immer wieder hingegangen. So dieses, Alter, ich hau dir gleich auf die Fresse. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine ganz lustige Begebenheit in Hagen-Haspe, also da, wo die Schule auch war. Da kam ein Typ auf mich zu und, also man muss dazu sagen, ich hatte nichts gegessen. Und ich bin einer von den Leuten, die einen dermaßen Hungerast kriegen, dass sie nicht mehr sie selbst sind. Also so Drama-Queen-mäßig. Also wirklich schlimm. Und ich war normalerweise jemand, und mein Vater hat mir auch immer gesagt, du musst nicht mutig sein. So, wenn du, renn weg. So, dann sollen die halt sagen, du bist ein Feigling, renn halt weg. Aber in dem Moment hatte ich so eine scheiß Laune. Und dann kommt der zu mir, dieser Typ, und sagt, Alter, willst du was? Ich hau dir auf die Fresse, ne? Und dann habe ich gesagt, versuch's. Aber dann kriegst du auch richtig auf die Fresse. Und dann ist was passiert, was ich sehr lustig fand. Der sagte, hey, Mann, du bist korrekt. gib mir die Hand. Ich gebe ihm die Hand. Und er sagt zu mir, willst du noch eine Kippe? Ich so, ja klar. Und so, ne?
Ich würde gerne mal den Bogen schlagen zu deinem Abi, ne? Also wir haben es schon gehört, Jugend war nicht immer leicht, du siehst anders aus, du bist ein Waldi, deine Eltern haben vielleicht nicht so viel Geld, deine Mutter ist alleinerziehend zu dem Zeitpunkt. Und dann machst du Abitur. Wie ist denn dein Abi gelaufen? Abischnitt?
Mein Abischnitt ist 2,2.
Guck mal, es geht doch.
Ja, du, das war eins der besten Abis, aber wir waren auch nur noch 16 Leute hinterher, ne? Also, weiß nicht, so richtig angeben kann ich damit nicht.
Also, du hast es geschafft, 2,2 Abitur. War dann direkt für dich klar, ich werde jetzt Lehrer? Die Welt hat auf mich als Lehrer gewartet?
Nein, überhaupt nicht. Mir war klar, ich finde Freiburg schön. So, mit 16 habe ich zwei nette Mädels kennengelernt in Italien in so einem kleinen Dorf und die waren, die haben in Freiburg gelebt. Ich war mal da und dachte, Freiburg ist schön, also gehe ich nach Freiburg. Und dann habe ich mir so einen gelben Zettel mitgenommen, da standen Studiengänge drauf und dann, also wenn ich mir das heute anhöre, sozusagen selber, ist irre, aber dann habe ich so geguckt, ach, Geschichte hört sich doch ganz gut an und Englisch hört sich doch ganz gut an und Gender Studies habe ich auch noch genommen. Ja, und dann habe ich mich immatrikuliert auf Magister. Damals wusste ich noch nicht, Magister heißt, man muss dann auf jeden Fall Taxifahrer werden und sagen, worin man eigentlich promoviert hätte. Und der Witz in Freiburg war, es war wirklich so, ne? Du konntest wirklich ins Taxi einsteigen, 3 Uhr nachts und sagen, und, worüber war deine Magisterarbeit? So, aber dafür habe ich mich dann eingeschrieben. Gender Studies war es für mich dann nicht aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich auch so ein bisschen gecheckt. So, sag mal, Junge, bist du eigentlich bescheuert? Deutsch hat immer total Spaß gemacht. Dann bin ich in Deutsch rein. Und ich habe erst nach der sogenannten Zwischenprüfung, also das ist das, was heutzutage der Bachelorabschluss ist, gesagt, ich könnte ja vielleicht auf Lehramt wechseln. Das wäre eine ganz gute Idee. Das war wirklich, also ne, der retardierendste Moment meiner Geschichte, weil auf der anderen Seite das mir eigentlich hätte viel früher klar sein können, weil ich in meiner Jugend so Jugendgruppen auch geleitet habe und so, ne, und Gitarre spielen und am Lagerfeuer sitzen, Filme drehen und was weiß ich, Drogenprävention, Projektarbeit und so, ne, und das hat mir immer Spaß gemacht, aber irgendwie hat mein Gehirn diese Verknüpfung erst sehr spät gemacht.
Okay, also eigentlich war da schon einiges drin, was später dann zum Lehrerdasein führen könnte. Bist da ja reingerutscht, mehr oder weniger. Du hast dann Germanistik studiert, wenn ich das richtig gelesen habe, ohne zu Beginn deines Studiums zu wissen, was Subjekt, Prädikat und Objekt sind.
Genau. Und ein halbes Jahr später habe ich das Tutorat zu dieser Vorlesung gemacht. Der Witz an der Sache ist ja, und das ist ja etwas, was auch meine Grundüberzeugung ist, dass die Auswahl selber die war für mich dann ja irgendwann klar. Und das hat mir so einen Bock gemacht, mir das Zeug drauf zu packen, war überhaupt kein Problem, weil ich da so einen Bock drauf hatte.
Aber es ist interessant, dass du so von den Inhalten kommst. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den viele Lehrer wählen. Ich habe bei uns erlebt, einige aus Überzeugung, was ja die ideale Wahl eigentlich ist, ne, weil man sagt, ich möchte gerne anderen Menschen Wissen vermitteln. Viele, aber auch aus meinem Bekanntenkreis, die es irgendwann mal angefangen haben zu studieren, weil sie sagten, na, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll, und das ist irgendwie auch ein fester Job. Und du bist sozusagen mehr aus den Inhalten gekommen, hast gedacht, das finde ich spannend, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Irgendwann kommt dann aber eben doch das Referendariat, und das ist irgendwie dann doch ganz anders als das Praxissemester an der Schule, wo du dachtest, das ist ja ein einfacher, cooler Job. Wie hast du dein Referendariat erlebt, als du so in den Schuldienst geworfen wurdest? Kannst du dich noch so an deine ersten Eindrücke erinnern?
Ah, ich habe es erstmal so geliebt, so in die Klassen zu gehen, ne? Und ich hatte ja auch immer schon so den Anspruch, die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler mit dem, was wir so machen, zu verknüpfen. Also ich weiß zum Beispiel noch, da war gerade Caspars XOXO-Album rausgekommen. Und ich habe, da muss man so eine Unterrichtseinheit machen, wo man irgendwie was Innovatives macht. Dokumentationsarbeit hieß das. Wurde, glaube ich, wieder abgeschafft. Und dann habe ich sozusagen über Caspars XOXO, diejenigen, die das noch kennen, das erste Lied, der Druck steigt, das ging so los, der Druck steigt, Atem blockiert. Wir scheitern immer schöner, ja, sind Versager mit Stil. Da dachte ich so, geil, das kann man mit dem Expressionismus verbinden, weil diese Wut und dieses Deprimierende und wir holen zurück, was uns gehört, was ein anderes Lied war, das ist doch eine ideale Brücke, ne? Und das fand ich wirklich richtig klasse. Ich habe die so geliebt. Ich habe der Klasse gesagt, den Kontext weiß ich nicht mehr, aber ich habe der Klasse gesagt, wenn ihr Abi macht, dann singe ich für euch Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Und dann haben sie sich 2 Jahre später bei mir gemeldet und gesagt, Herr Blume, Sie wissen noch, was Sie gesagt haben. Und ich dachte, jetzt scheiße. Zeit. Und dann dachte ich, ja gut, klar, für euch mache ich das. Was mir nicht klar war, da waren wirklich, das war die Abi-Feier, Bühne, 1000 Leute im Saal. Alle Leute im Saal. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Es gibt, glaube ich, sogar noch ein Video, und habe gesagt, es gibt sehr viele Lieder, die zu diesem Moment passen. Das Folgende gehört nicht dazu.
Das ist eine sehr schöne
Aber einfach, genau. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, es war schon echt eine Zeit, ne, wie man so oft das die Pubertät beschreibt, so von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt.
Das heißt, kannst du kurz in Worte fassen, was dich psychisch so belastet hat in diesem Referendariat?
Also es war klar, du musst gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, die Menschen sind. Du musst perfekt sein, damit du eine perfekte Note kriegst, damit du einen Job bekommst. Und während du versuchst, den Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, dem Manager-Papa, der dich anruft und sagt, er möchte seine Noten, die Note der Tochter noch mal überdacht haben, den Lehrkräften, die dir das Gefühl geben, so, du bist halt einfach am unteren Ende der Nahrungskette, den Fachleitern, die dir sagen, wie du es genau machen sollst. Und du musst perfekt sein in einer Situation, wo du noch gar nicht weißt, wer bin ich als Lehrperson eigentlich. Mhm. Ich bin ja jetzt auch komplett anders. Weißt du, du kannst jetzt in meinen Unterricht kommen und die Schülerinnen und Schüler machen alle unterschiedliche Sachen. Manche sitzen draußen, manche sind gerade mit KI am Werkeln, andere lesen was. Kriege ich eine 6 für in der Lehrprobe? Oder wie ich mit denen spreche. Naja, gut, es sind Jugendliche. Also in der 10. Klasse, die sind 15, 16, die haben alle schon die Pornoseiten gesehen. Also ich werde nicht der Einzige sein. So, ich hatte 3 Jahre später, habe ich eine 10. Klasse in der Realschule gehabt, ein tolles Jugendbuch mit denen gemacht. Und dieses Buch wurde dann von der Elternschaft abgesägt, weil auf Seite 68 das Wort Möse stand. So. Ja. Und aber nochmal, diese Vielzahl von unterschiedlichsten Ansprüchen, die dann an einen gerichtet werden, während man ja eigentlich gerade noch in der Findungsphase ist, das hat einen wirklich fertig gemacht. Wirklich fertig gemacht.
Es gibt ja sehr viele, die das Ref schmeißen oder die sogar auch vorher schon schmeißen, bevor es überhaupt zum Ref kommt, also die das Lehramtsstudium abbrechen. Hast du auch mal über Abbrechen nachgedacht?
Also das, was viele so erleben, dieses Loch, in das sie fallen im Referendariat, dieser Druck, diese Situation, da nicht mehr mit klarzukommen, die hatte ich erst, als ich meinen Job angefangen habe. Und in einer anderen Schulform, in der Realschule, 27 Stunden, das hört sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht wenig an, aber das muss man immer sagen, die Stundenzahl, die man gibt, sind nicht die Arbeitszeit, das kann man so über den Daumen verdoppeln. Ne, also die Durchschnittsarbeitszeit von Lehrkräften liegt so bei 50 Stunden, aber nicht bei mir, denn ich habe gedacht, dass ich diese 27 Stunden jetzt gerne so halten möchte, wie ich gelernt habe, dass man eine Einser-Lehrprobe macht. Und da bin ich nach 2 Wochen gegen die Wand geknallt und über mehrere Wochen am Boden gewesen. Also meine Frau war zu der Zeit meine Krankenpflegerin, kann man sagen. Und ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und ich hatte permanent den Gedanken, wie konnte ich mich so in mir selbst täuschen? Wie konnte ich jemals glauben, dass ich ein guter Lehrer sein kann? Und was mache ich als nächstes? Also da hatte ich permanent den Gedanken, ich muss hier raus.
Was hat dir in der Zeit das Bloggen gegeben? Das hast du da ja schon gemacht. Das hat ja angefangen mit diesem Zettel, den du da im Ref an die Tür gehängt hast und hast du angefangen zu bloggen. War das so ein bisschen ein Ventil, wo du diese Frustration auch rauslassen konntest?
Ja, immer. Obwohl man dazu sagen muss, dass das natürlich in der Zeit auch schon nicht unbemerkt war. Ne? Ich hatte damals sehr das Gefühl, dass diese Bloggerei und diese Öffentlichkeit von manchen so krass negativ aufgenommen wurde, dass es mir auch ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Aber die andere Seite, das ist jetzt so ein bisschen Laberababer. Ja klar, Philipp, ich kann gar nicht anders. Ich kann ja gar nicht anders. Weißt du, wenn Leute heutzutage, also für mich war der Spiegel Bestseller über dieses Bildungsbuch auch deshalb so toll, weil ich weiß, dass alles, was ich beschreiben werde, sozusagen diesen kleinen Sticker da drauf hat, der sagt, ich bin übrigens auch Autor. So, das steht Spiegel Bestseller Autor.
Genau,
aber ich bin Autor, weil ich wollte dieses Buch nie schreiben. Das gibt's ja auch, Leute. Und ich will's gar nicht böse beurteilen, aber die sagen halt, ich will auch mal einen Spiegel Bestseller machen. Ich habe 1,5 Millionen Follower. Wo ist mein Ghostwriter? So.
Ja,
ich liebe das Schreiben. Und wenn ich diesen Spiegel-Bestseller nicht geschrieben hätte, und übrigens die 11 Bücher davor auch nicht, na, weil das letzte Buch, das war ein Publikumsbuch, aber davor habe ich ja auch ein paar Bücher geschrieben, Fachbücher, dies, das, Adidas, dann würde ich immer noch bloggen. Ah ja, klar, ich kann ja gar nicht anders.
Du brauchst das.
Ja.
Ja, das ist interessant, das merkt man auch im Gespräch mit dir. Da ist ganz viel, was raus muss an Gedanken und Einschätzungen und so. Das ist, du machst es aus dir. Das finde ich total spannend. Vielleicht kurz zur Erklärung. Deine erste Stelle war jetzt nicht unbedingt dein Traumjob. Du bist an einer Realschule gelandet, irgendwo im Schwarzwald im Hinterland. 27 Schulstunden die Woche. Was ich jetzt nicht verstehe, man sagt ja immer Lehrermangel, ne? Es ist alles so schwer und so. Und dann kommst du dann an eine Schule, wo du eigentlich gar nicht hin willst.
Ich fand das damals, ehrlich gesagt, unsäglich. Wir waren zu 60 ungefähr. Das ging nach Liste, das ging nach Note. Und dann kam die betreffende Person raus und sagte, herzlich willkommen, Sie haben einen 6er im Lotto. Das waren ihre Worte. Weil Sie kommen ins System. Kehrseite der Medaille, Sie müssen dahin, wo wir Sie hinschicken.
Ja.
Und ich fand es damals blöd, dass sozusagen das Gymnasiallehrer oder gerade frisch gebackene gab, die gesagt haben, ey, ich will nicht an die Realschule. So, weil ich so dachte, ey, jetzt machen wir das halt. Und ich habe das nicht gedacht. Nach Freudenstadt zu ziehen in den Nordschwarzwald, ja, was vor allen Dingen über 80-Jährige kennen, das war
ist auch nicht unbedingt
schlecht, aber ich bin da positiv rangegangen. Das Problem, das ich eher hatte, war Freudenstadt, so sagte man mir hinterher, da ist 6 Monate Winter und dann ist 6 Monate kalt. Oder wie man mir auch sagte, man erkennt in Freudenstadt den Sommer daran, dass die Winterjacken offen getragen werden. Und jetzt bin ich grundsätzlich so sehr wetterfühlig. Also will sagen, jetzt im Dezember, das geht mir so auf den Geist, dieses Verhangene. Wenn es regnet, ist okay, aber und Freudenstadt, Philipp, Freudenstadt, weißt du, was das bedeutet, wenn es da schneit? Das bedeutet, dass wir im Klassenzimmer stehen, die Schülerinnen und Schüler sagen, es schneit. Ich so, ja, die wollen mich nur ablenken. Ich gucke raus und ich sehe nichts mehr. Ich bin ins Lehrerzimmer gegangen, die Schafe waren weg. Wir hatten Schafe vorm Lehrerzimmer, die waren weg. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt mit den Schafen? Dann sind wir rausgegangen, dann waren die Autos weg. Und dann habe ich zu den Kollegen gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. Die Oma, die unter mir gewohnt hat, die hat gesagt, wenigstens, Herr Blume, solange die Tür unten noch aufgeht, ist halb so wild. Ja,
das gibt's im Ruhrgebiet eher nicht.
Und ich kann mich noch dran erinnern, ich komme nach Hause um 17 Uhr. Ich weiß, ich muss den Unterricht noch vorbereiten. Wie gesagt, so gut, dass es eine Einser-Lehrprobe ist, völlig bekloppte Form des Anspruchs. Und überall ist 2 Meter hoher Schnee. Und ich stehe sozusagen da mit meinen Kack-Winterreifen. Ich habe keine Garage. Ich stehe in der Mitte, ich bin festgefahren und ich stehe da und heule. Ich habe einfach nur geheult. Also, das heißt, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, wo bin ich halt hier gelandet. Als ich das hinter mir gelassen habe, mit der Hilfe von professionellen Gesprächen, mit morgens um 5 Uhr aufstehen und joggen in der Dunkelheit, um genug Endorphine zu haben, um keine Angst zu haben, in die Schule zu fahren, mit der Hilfe von meiner Frau, da habe ich es zu schätzen gelernt. Denn die Leute sind zwar nicht so sofort so offen, wie jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet, aber die waren dann sozusagen nach dieser Zeit, sind die mir wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und die Schülerinnen und Schüler auch, das war echt wirklich krass. Meine erste Abschlussklasse, die hat mir ein 40-seitiges Fotobuch geschenkt. Und das war toll. Das war schon sehr, sehr besonders.
Du hast dich da sehr aufgerieben. Mein Freund sagt immer, er nennt das Sternstunden, diese Stunden, die du lernst im Ref sozusagen, diese Vorführstunden, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber auch er hat so diesen Anspruch, alle paar Wochen mal mindestens so eine Stunde zu machen. Wie hast du es geschafft, dich von deinen eigenen Ansprüchen zu lösen? Weil das ist ja wahrscheinlich das, was dich am Anfang so sehr belastet hat, oder?
Ich glaube, der Lösungsprozess ist eher ein Ablösen von diesen Strukturvorgaben. Mhm. Ich kann dir mal ein ganz einfaches Beispiel geben, wo das geklappt hat. Ich war in 2 Abiturzeitschriften auf Platz 1 der Drama Queens.
Als Lehrer.
Als Lehrer, ne? Weil weil ich dann auch schon mal die Klasse verlassen habe und irgendwie emotional reagiert habe. Und natürlich konnte ich immer sagen, ja, aber ich habe ja gesagt, beim ersten Mal, hör mal, du übertrittst gerade eine Linie, beim zweiten Mal, das mache ich nicht mehr. Ich werde nicht mehr, also ich habe eine laute Stimme. Ja, klar, sage ich mal, Leute, jetzt. Aber ich verlasse nicht mehr die Klasse und so. Und ich hatte das letztens in der 10. Klasse, um das mal als Beispiel zu geben. Da habe ich, die haben sehr lange, das war sozusagen der Clou so ein bisschen, die sollten mich überzeugen, dass wir keine Hausaufgaben machen. Sollten mich überzeugen, und ich bin natürlich Experte, das heißt, ich konnte dagegen argumentieren und so weiter, aber ich habe denen gesagt, wenn ihr mich überzeugt, haben wir keine Hausaufgaben. Klar, im Hinterkopf wusste ich, das ist ja sogar mein Anspruch, das ist das, was ich in dem Buch schreibe, das Lernen muss ins Zentrum der schulischen Bildung. Also wenn Hausaufgaben, dann nur etwas, was alle gleich gut machen können. Ohne dass sie Akademikereltern haben müssen, ohne dass sie ChatGPT haben müssen und so. Okay. Und ganz viel auf Vertrauensbasis darüber gesprochen, dass es mir wichtig ist, sie vertrauen mir, dass ich sie besser machen möchte oder ihnen Gelegenheiten gebe, sich zu verbessern. Ich vertraue ihnen, dass wenn ich sage, mach das bitte, dass sie es machen. Und dann kam es wirklich zu diesem Punkt und dann sagten einige, wir haben die Hausaufgaben nicht. Also und das war eine Hausaufgabe, die mussten sie machen, weil mein Unterricht darauf aufgebaut hat. Ja, das nennt sich Flipped Classroom. Die mussten das Video gucken, damit ich nicht das 1000-fach erklären muss, sondern damit wir direkt in die Handlung gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, erstmal. Ich möchte, dass ihr das alle bis zum nächsten Mal habt. Und wisst ihr, was passiert, wenn das nicht so ist? Nee, was? Gar nichts. Ich möchte einfach nur, dass ihr es macht. Und dann,
das funktioniert.
Und dann hatten alle ihre Hausaufgaben. Und ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, verstehst du, das ist ja keine Blaupause, weil das ist ja das Problem bei Pädagogik. Ich kann dir nicht sagen, würde das in jeder Form, in jeder Klasse genauso funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und ich kann dir nur sagen, dass diese Konsequenzen, diese Sanktionen ja nicht zum besseren Lernen führen. Bin ich letztens erst so ein bisschen drauf gekommen, diese ganze Bloggerei und dieses Ziellose auch und dieses Unstrategische. Also ich finde das immer witzig, wenn Leute mir sagen, ich hätte irgendeine Strategie. Ich hatte nie eine Strategie, ich hatte nie einen Contentplan oder was weiß ich nicht was, sondern ich dachte immer, ach, jetzt könnte ich eigentlich darüber schreiben, habe ich Lust zu. Viele Leute lesen es, geil. Wenige Leute lesen es, naja, ich hatte ja trotzdem Lust, das zu schreiben. Also es hört sich merkwürdig an. Und wie jeder andere auch freue ich mich, wenn Reel aufgerufen wird, freue ich mich, wenn ein Podcast gehört wird und so. Aber ich hatte ja trotzdem Spaß daran.
Würdest du sagen, dein Blogger-Dasein hat dich zu einem besseren Lehrer gemacht? Durch die Rückmeldung, die du bekommst, die Auseinandersetzung mit den Themen?
Ohne Frage. Und ich glaube auch, dass das so ein grundsätzliches Ding ist. Weißt du, ich würde jetzt mal sagen, die Rückmeldungen zu deinem Podcast oder zu deinen Podcasts machen dich ja auch zu einem besseren Podcaster.
Stimmt.
Ich glaube, dass dieser Rückkanal, hat Sascha Lobo den genannt, dass man sozusagen manchmal böse, manchmal konstruktiv, aber immer bei diesem lauten Denken exponierst du dich natürlich, dass das echt dazu führt, dass man das, was man tut, reflektiert. Und ehrlich gesagt finde ich das ja auch toll, dass man sich irgendwie verbessert und dass man darüber nachdenkt, wie kann ich es noch besser schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, ich weiß hier, was ich tue, ich habe möglicherweise sogar Bock drauf. Und weißt du, es gibt so Kleinigkeiten. Mhm. Ich habe meiner Klasse letztens mit denen so KI-Feedback gemacht und das fanden die toll. Und dieses KI-Feedback, das steht ja auch nicht alleine, sondern dann kann ich richtig loslegen, ne, weil ich dann spezifische Fragen beantworten kann, weil die KI das auf verschiedenen Niveaustufen macht. Und dann kam so ein Schüler zu mir und sagte, können Sie vielleicht uns noch mal so ein Link, wo das dann hinterlegt ist, können Sie uns noch einschicken vor der Klassenarbeit? Ich sagte, ja, natürlich kann ich das. Aber wie geil ist das denn? Also, dass ich nicht sage, so, und übrigens, hier ist noch ein Link. Und ihr müsst das schon machen, ne? Sonst werdet ihr sehen, wo ihr rankommt. Also, man könnte auch sagen, das ist ein Defizit, das ich gar nicht angeboten habe. Aber dass dann jemand kommt und sagt, können Sie uns das bitte noch mal machen? Wir haben da Bock, das zu machen. Das ist mega.
Das ist das Schönste, was dir passieren kann eigentlich, ne? Wie ist denn so dein Eindruck, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich, die Lehrerbubble, ne? Wie reagieren die denn auf dein Tun? Du bist ja auch auf Kongressen, du bist bei Twitter. Kriegst du da viel Gegenwind aus dieser Bubble?
Also ich bin nicht mehr auf Twitter. Also ich habe meinen Account im April stillgelegt, aber ich bin ja jetzt sozusagen auf Threads, auf LinkedIn und natürlich vor allen Dingen Instagram. Es ist schwer zu beantworten. Was ich weiß, ist, dass wenn ich eingeladen werde, also mir ist zum Beispiel mal passiert, ich bin eingeladen worden vom stellvertretenden Schulleiter und der hat sich wahnsinnig gefreut und der hat gesagt, das Kollegium freut sich, dies, das, aber der Schulleiter selbst war nicht da. Ich gesagt, okay, wieso ist der nicht da? Ja, da wurde es dann so ein bisschen, ne? Also der fand mich einfach kacke. So, und es ist grundsätzlich auch so, diejenigen, die schon eine vorgefertigte Meinung dazu haben, wer ich bin und was ich mache und aus welchen Gründen, die erreiche ich auch schwer. Oder die melden sich halt krank für so einen pädagogischen Tag, wo ich spreche. Und gleichzeitig gibt es in dieser Bildungsbubble auch ein ganz merkwürdiges Gegeneinander, das, glaube ich, auch darauf beruht, dass wie in vielen anderen Bereichen auch es um Deutungshoheit geht. Also,
was meinst du gegeneinander? Also böse Worte, die da hinterm Rücken fallen, lästern oder?
Nee, öffentlich.
Wie muss man sich entgegen?
Öffentliche Angriffe auf meine Person.
Ja.
Aber es ist manchmal schade, weil man so das Gefühl hat, wir gehen eigentlich ja in dieselbe Richtung und man könnte eine größere Power entwickeln, wenn man das gemeinsam machen könnte. Aber ganz ehrlich, da ist der Zug abgefahren. Also das ist teilweise so grenzüberschreitend gewesen, dass der Zug abgefahren ist. So, ne? Da denke ich immer so, es gibt echt andere Bereiche, in denen man sich besser profilieren kann als im Bildungssystem.
Das ist der Hauptvorwurf gegen dich, um das mal kurz aufzugreifen, dass du dich selber ganz schön geil findest und das machst, um Fame zu werden.
Ja, ich glaube schon. Also ich bin da jetzt nicht, also ich bin ehrlich gesagt nicht ein Experte in der Analyse der Vorwürfe. Also da gibt's bestimmt auch noch andere, aber den habe ich ja auch schon öfter, den habe ich auch schon gehört, als ich 10.000 Instagram-Follower hatte.
Ich habe aber mal gelesen, und da will ich jetzt gerade kurz nochmal reingehen, du hast Morddrohungen bekommen, weil da würde ich jetzt nicht gerne drüber hinweg quatschen.
Es gab zwei Situationen. Die eine Situation, die ist schon einige Jahre her, da hat mich die Deutsche Welle angerufen und ich dachte, okay, es geht irgendwie um Interview oder so, und da haben die mir gesagt, okay, du stehst auf so einer Nazi-Liste, wo halt draufsteht, wir kriegen euch alle.
Wow.
So, und da waren dann Adressen drauf von verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und dann standen da manchmal ein bisschen Texte zu, irgendwie, was weiß ich, linksgrün versiffte Zecke, dies, das, Adidas. Meine Adresse war zweimal drauf Und ich wusste das aber nicht. Und ich weiß noch damals auch wirklich ganz blödes Telefonat mit dem LKA, weil ich da das Gefühl hatte, der Typ versteht das Problem überhaupt erst nicht, ne? Also so, was hat man?
Musstest du dann das LKA anrufen und sagen, hallo, ich stehe auf
der Ja, genau, die haben mich ja auch drauf. Nicht informiert. Das ist auch Teil dieses Beitrags von der Deutschen Welle, dass die halt gesagt haben, die Betroffenen, die erfahren dadurch uns drüber. Ich wusste das nicht. Und was mich damals beunruhigt hat, ist, dass diese Liste auch nicht besonders groß war. Also da standen so 200 Namen drauf. Und wenn du selber zweimal draufstehst mit Adresse, ist natürlich schwierig.
Wie viel Angst hattest du, wenn ich da noch mal kurz
Da hatte ich richtig darf? Angst. Da hatte ich richtig Angst.
Okay.
Da hatte ich richtig Angst. Und das Zweite, das war so, dass ich in Köln beim nationalen Bildungsgipfel, den keiner mitgekriegt hat, noch nicht mal unsere ehemalige Bildungsministerin drei Monate später bei Lanz, waren auch erschreckend wenig Leute da, 20.000 deutschlandweit. Da habe ich eine Rede, kann man sagen, gehalten. Also es war kein Vortrag, sondern eine Rede. Und die wurde dann aufgenommen und da war ein Abschnitt, wo ich sage, Bildung verhindert Faschismus. So, und jetzt zucken wahrscheinlich die Zuhörenden zusammen und sagen, das stimmt ja gar nicht. Gibt auch, ne? Sonst wird es ja keine Rechtsintellektuellen geben. Stimmt. Da habe ich dann in die Caption geschrieben, was ich für eine Bildung meine. Nämlich eine humanistische Bildung. Michel Friedmann zitiert immer den Theaterpädagogen George Tabori. Das habe ich auch in meinem Buch übernommen. Jeder ist jemand, ja, als Grundprämisse, als Übersetzung des ersten Artikels unseres Grundgesetzes. Aber die Caption liest dann ja auch keiner. Also ne, stelle ich mich dahin und sage, Bildung verhindert Faschismus. Und dann passiert was ja häufig passiert bei Faschisten. Erst fühlen sie sich angesprochen und dann sind sie sauer. Und da habe ich dann sozusagen nochmal Morddrohungen erhalten. Wollte man mich von der Bühne schießen, die NSDAP zurückwünschen. Und zur gleichen Zeit habe ich auch Post bekommen, die ich nicht bestellt habe. Ja, das war sehr unangenehm.
Ich frage mich gerade, dieses Thema Schule ist ja einerseits ein Thema, wo viele Fachleute sowieso schon drüber streiten, aber es ist auch gefühlt ein Thema, wo jeder mitreden kann, weil jeder war mal in der Schule. Und es ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, wenn ich so im Familienkreis mich drüber unterhalte, da ist viel Meinung und oft gar nicht so viel Ahnung. Also es wird oft mit argumentiert, keine Ahnung, so und so war das damals. Und da hat der Lehrer uns übers Knie gelegt und das hat uns auch nicht geschadet. Genau. Solche Argumente kommen ja dann auch mal ganz gerne.
Ja, was meinst du, was aus dir geworden wäre, wenn es dir nicht nur nicht geschadet hätte, sondern du unterstützt worden wärst? Also das Argument ist ja relativ einfach zu entkräften. Man muss auch sagen, ja, aber überleg dir mal, in welcher Zeit du groß geworden bist und wie die Gesellschaft aussah und wie die technische Entwicklung damals ist. Und du kannst aus einer Perspektive, die zum Beispiel sagt, Lernen muss immer nach folgendem Schema funktionieren. Kannst du nicht beurteilen, was KI jetzt für die Bildung heißt? Nämlich eine fucking Revolution. Und der Witz an der Sache ist, eine fucking Revolution unabhängig davon, wie wir damit umgehen. Also, wenn wir KI in den Unterricht einbinden, dann gibt es eine Revolution. Oder dann ist das sozusagen eine fundamentale Veränderung. Wenn wir es nicht tun, uns ignorieren, dann auch. Du kannst es machen und dafür sorgen, dass du den Schülerinnen und Schülern erklärst, ey Leute, wenn ihr es so verwendet, dann könnt ihr euer eigenes Lernen richtig unterstützen. Das ist deshalb so wichtig, weil die Vorstellung von dem, was denn Bildung sein soll und Lernen, vor allen Dingen zum Beispiel bei Eltern, ganz schädlich sein kann, dafür Dinge anders zu machen. Weil die Eltern auch total verständlich unruhig werden. Die sagen zwar, ja, so Innovation ist ja ganz gut, aber die andere Klasse, die ist ja schon ein Kapitel weiter. Als wenn ein Kapitel weiter irgendeine Aussagekraft darauf hätte, was wir heute in dieser ganzen Folge besprochen haben. Freude am Lernen, Bock haben, weiterzulernen, sich hinzusetzen und zu sagen, ey, ich will und so. Ne? Also das ist das dickste Brett, zu verstehen, es gibt nicht das Bildungssystem, sondern das Bildungssystem sind alle, die dabei sind. Und sich dann die Frage zu stellen, wie kriegen wir eigentlich die Dinge, die erwiesenermaßen empirisch belegt, vielfach ausprobiert auch schon, funktionieren in die Breite. Boah.
Ein großes Argument ist ja Finanzen, ne? Dass immer gesagt wird, es ist zu wenig Geld da, es ist, müsste alles komplett unterfinanziert, mehr Lehrer, mehr Geld für die Ausstattung. Wie siehst du das?
Naja, es ist richtig und es ist falsch. Mhm. Es ist falsch, weil wir im internationalen Vergleich sehr viel für Bildung ausgeben. Wir geben es aber an der falschen Stelle aus. Also man kann sich das so vorstellen, dass das meiste Geld in die weiterführenden Schulen geht und das wenigste in die frühkindliche Bildung. Und wenn man, keine Ahnung, so unbedeutenden Leuten wie dem Nobelpreisträger, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Glauben schenkt, dann ist es genau andersrum richtig. Denn was wir ja nicht vergessen dürfen, wenn jetzt Leute sagen so, ja, KI, aber die müssen doch wohl lesen, schreiben und rechnen können, dann ist das richtig. Also die basalen Grundkompetenzen, die sind wahnsinnig wichtig. Und alles ist erstmal von Sprache abhängig. Und das weiß auch jeder. Und es ist auch klar, ich habe da letztens eine Rechnung zugesehen, bitte nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber so nach dem Motto, 3 Milliarden eingesetzt in frühkindlicher Bildung, das heißt Kita, Eltern, Grundschule, sind 40 Milliarden hinten raus. Aber das machen wir nicht. Das heißt, erstmal würde ich sagen, dass das Geld wird rein altersmäßig an der falschen Stelle eingesetzt. Und jetzt ist es so, dass das Geld auch nicht unbedingt dorthin fließt, wo wir es gerade am meisten gebrauchen. Also das heißt, oftmals wird mir mitgeteilt über kommunale Träger, die Gymnasien kriegen das meiste Geld und die Gemeinschaftsschulen und die Realschulen kriegen weniger Geld. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber das ist doch auch irgendwie unsere Elite, pliplaplo. Und es ist wichtig, dass viele studieren. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Fachkräftemangel, der ja nur behoben werden könnte, wenn wir 400.000 Arbeitskräfte dazu kriegen. Gleichzeitig verlieren wir jedes Jahr 50.000 Kinder und Jugendliche ohne Abschluss. Ohne irgendeinen Abschluss. Die gehen sofort, die diffundieren sofort in die Sozialsysteme. Also das heißt, auch hier ist der Fokus falsch gesetzt. Auch hier würde ich sagen, es geht nicht nur von sozusagen altersmäßig oben und unten, sondern man müsste sagen, dort, wo am wenigsten Voraussetzungen sind, dort müsste auch wieder am meisten Geld rein. Das wird jetzt mit diesem sogenannten Startchancenprogramm zwar angeleiert, und das ist ja auch viel Geld, 10 Milliarden Euro für 10 Jahre, aber es betrifft 4.000 Schulen. Und wir haben in Deutschland über 40.000 Schulen.
Das sogenannte Startchancenprogramm hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung dieses Jahr ins Leben gerufen. Das Ziel ist mehr Chancengleichheit. Es sollen also Kinder unterstützt werden, die sozial benachteiligt sind. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass der Bildungserfolg von Kindern gerade in Deutschland noch immer viel zu stark von der sozialen Herkunft ihrer Eltern abhängt. Innerhalb von 10 Jahren sollen dafür 10 Milliarden Euro ausgegeben werden, also 1 Milliarde pro Jahr. Mit dem Geld sollen zum Beispiel neue kreative Lernräume entstehen, aber auch zusätzliche Sozialarbeiter bezahlt werden. Weitere Posten sind Förderstunden, Therapeutinnen und Therapeuten oder verbesserte IT-Strukturen. Bettina Stark-Watzinger aus der FDP, die war bis vor ein paar Wochen noch unsere Bildungsministerin, sagte, das Ziel sei, die Zahl der Schüler, die Mindeststandards in Lesen, Rechnen und Schreiben nicht erreichen, zu halbieren. Das ist ein ganz schön mutiges Ziel. Der Großteil der Fördermittel für alle Bereiche soll an Grundschulen gehen, weil die ersten Jahre für Schulkinder eben besonders entscheidend sind. Aber Bob hat es schon angedeutet, auch wenn das erstmal nach wahnsinnig viel Kohle klingt, reicht es nur für jede 10. Schule in Deutschland. Diese Schulen werden nicht zufällig ausgewählt, sondern es gibt eine bedarfsgerechte Verteilung. Es wird also geschaut, in welchen Gegenden, an welcher Schule gibt es besonders viele Schülerinnen und Schüler, die sozial benachteiligt sind. Das betrifft vor allem Kinder, die in Armut aufwachsen und Kinder mit Migrationsgeschichte. Das Programm bewerten auch andere Expertinnen und Experten als einen guten ersten Schritt, aber eben nicht als der große Gamechanger im Bildungssystem. Dazu müssten mehr Schulen und somit mehr Kinder von dem Programm profitieren. Ich würde dich zum Abschluss gerne fragen, wenn du dich entscheiden müsstest, du bist ja auch nach wie vor Lehrer und wirst es, glaube ich, auch erstmal nicht dran geben. Wenn du dich entscheiden müsstest, also sozusagen Bildungsinfluencer oder Lehrer, wie würde die Entscheidung aussehen?
Autor.
Okay, also du würdest schreiben, weil du schreiben musst. So ist
ja,
es ja.
Ja, ne? Klar. Ja. Weißt du, Bildungsinfluencer, dieses Wort, das ist mir auch schon oft auf die Füße gefallen. Ich dachte, ich kann das positivieren. Teilweise ist mir das auch gelungen. Es gibt andere Leute, die sich auch so nennen, ne, was erstmal so einen schönen Effekt hat. Das Wort selber habe ich mit dem Verlag zusammen erdacht, als ich das Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, geschrieben habe und wir uns gefragt haben, was sollen denn die Leute denken, wer ich bin? Hm. Aber ja. Weißt du, ich möchte nicht mein Leben lang Posts schreiben, sondern das ist, die Posts sind ja die, immer nur die stetigen Hinweise auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das sind die Kolumnen, das sind die Podcasts, das sind die Bücher, die ich schreibe. Und ohne die würde ich das auch machen, dann würden die Bücher halt weniger Leute lesen. Aber ich habe es schon mal gesagt, die ersten 2 Jahre meines Blogger-Daseins haben den Blog vielleicht 500 Leute gelesen oder so. Damit würde ich es auch irgendwie schaffen zu leben. Und ich glaube, ich könnte es schaffen, ohne, also ganz kleiner Hinweis, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben. Meine größte Inspirationsquelle überhaupt ist natürlich die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Ist die Theater AG, ist die Medien AG. Ja. Sonst würde ich auf diese Gedanken auch gar nicht kommen und auch gar nicht in der Lage sein, das auch umzusetzen. Aber darauf könnte ich eher verzichten und auf Instagram könnte ich eher verzichten, als wenn mir jetzt jemand sagen würde, so, und übrigens, du darfst nie wieder in deinem Leben schreiben. Boah, dann hätte ich echt ein Problem.
Okay, also du schreibst, weil du schreiben musst. Ich glaube, das ist auch die Beschreibung eines Autors, ne? Ein Autor schreibt, weil er schreiben muss. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel Input. Du hast ja den Podcast hier schon mal gehört und weißt ja dementsprechend, dass ich immer 2 Fragen am Ende stelle. Denn all das, was du gerade geschildert hast, ist ja aus diesem Moment entstanden, wo du das erste Mal diesen Zettel dahin gehängt hast. Wenn du heute auf diesen Moment zurückblickst, welches Gefühl löst das in dir aus?
Pure Freude, ehrlich gesagt.
Weil so viel Tolles draus entstanden ist?
Ja.
Wie war das für dich heute, mit mir über diesen Moment zu sprechen und zurückzuschauen, was alles passiert ist in den letzten Jahren?
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich tendiere dazu, mich sehr viel zu reflektieren. Also man kann sich mein Gehirn so vorstellen, dass ich, während ich spreche, immer gleichzeitig 1 oder 2 Untertitel laufen habe. Einer sagt zum Beispiel, jetzt red doch nicht so viel. Ein anderer sagt, das musst du noch tiefergehend machen und so. Aber für mich war das sehr interessant, weil ich in den vielen Gesprächen und Interviews, die ich geführt habe, oftmals das Gefühl habe, ich muss mich dagegen wehren, auf eine Schiene zu kommen. Auf eine mechanische Schiene der Beantwortung von Fragen, die ich schon sehr oft beantwortet habe.
Dass du so Instanzen antwortest, genau. Die Politiker, ne?
Und da hatte ich einfach heute viele Dinge, also über die ich mich gefreut habe, mal sprechen zu können.
Ja, und so liegt in allem, was wir erfahren, doch am Ende irgendwie etwas Sinnhaftes sozusagen. Bob, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend und ich habe auch als Pädagoge noch einiges heute gelernt. Dankeschön.
Danke dir für die Einladung.
Ich finde es wirklich beeindruckend, wie leidenschaftlich Bob sich schon seit Jahren mit diesem Thema befasst und dass er nicht müde wird, darüber zu diskutieren und zu versuchen, ein besseres System für zukünftige Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Und ich bin froh darüber, dass er im Gegensatz zu seiner Anfangszeit als Lehrer inzwischen verstanden hat, dass niemandem geholfen ist, wenn er sich durch den Druck selbst kaputt macht. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich cool ist, ihn als Lehrer zu haben oder in seine Theater-AG zu gehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass er in seinem ziemlich engen Terminkalender Zeit für diesen Podcast gefunden hat. Nächstes Mal geht es hier bei dieser eine Moment um ein Thema, das mich persönlich wirklich bewegt, weil es mich auch persönlich betrifft. Friederike wird mir von ihrem Leben erzählen, das sich vor ein paar Jahren um 180 Grad gedreht hat. Ihr Mann ist damals Mitte 50 und bekommt die Diagnose Alzheimer. Ihr absoluter Albtraum, der da wahr wird. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es ein sehr, sehr emotionales Gespräch ist, weil ich auch einen Menschen an Demenz verloren habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ihr könnt, gebt dieser einen Moment gerne eine Bewertung und abonniert uns. Das ist so, so wichtig für diesen Podcast. Und ihr dürft es natürlich auch gerne euren Freundinnen und Freunden erzählen. Bis dahin, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und Remind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und Remind, Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für Remind.